Saldo. Das Ö1 Wirtschaftsmagazin.
Mit Astrid Petermann. Der Euro ist 20 Jahre alt und mittlerweile die weltweit zweitwichtigste Währung. In ihrer jungen Geschichte hat die Gemeinschaftswährung turbulente Zeiten erlebt. Im Zuge der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise konnten 5 Länder nur mit milliardenschweren Krediten über die Runden kommen. Und mit ihnen der Euro. Maßgeblich an der Hilfsaktion beteiligt war Klaus Regling. Der 67-jährige deutsche Ökonom steht an der Spitze des ESM, des Europäischen Stabilitätsmechanismus, besser bekannt als permanenter Euro-Rettungsschirm. Der ESM mit Sitz in Luxemburg ist gleichsam die Finanzierungsgesellschaft der Währungsunion. Aufgrund der Garantiezusagen der 19 Mitglieder verfügt der ESM über eine Top-Bonität und einen Finanzpolster von mehr als 700 Milliarden Euro. Er platziert auf dem internationalen Kapitalmarkt Anleihen und vergibt vergleichsweise günstige Hilfskredite mit Reformauflagen. Im Zuge seines jüngsten Österreich-Besuchs hat Klaus Regling Saldo in einem Wiener Hotel ein ausführliches Exklusivinterview gegeben. Volker Obermeier hat mit dem international erfahrenen Volkswirt zunächst über den britischen EU-Austritt und die Folgen für die Eurozone gesprochen.
Herr Regling, Großbritannien verlässt aller Voraussicht nach die Europäische Union und ist das Land kein Mitglied des Euroverbundes, aber eine enorm wichtige Volkswirtschaft für die Staaten der Währungsunion. Werden Sie den Euro vor Turbulenzen schützen müssen?
Ich denke nicht aus dem Grund. Wir wissen natürlich nicht genau, was passiert in Großbritannien. Alles sehr unübersichtlich. Für den ESM, wie Sie sagen, zu Recht gibt es keine direkten Konsequenzen. Aber weil wir ja täglich am Markt sind, wir geben Anleihen heraus, wir müssen unser Eigenkapital investieren, 80 Milliarden Euro, eine große Summe. Und wenn es hier Turbulenzen am Markt gibt, sind wir natürlich davon auch dann sehr direkt betroffen. Das haben wir auch gesehen, als das damals unerwartete Abstimmungsergebnis bekannt wurde. Aber ich glaube nicht, dass die Wirtschaft des Kontinents so stark betroffen ist, dass wir hier eingreifen müssen. Wirtschaftlich wird es vor allem ein Problem für Großbritannien selbst sein.
Wo sehen Sie nun die größte Herausforderung für den ESM, wenn Sie die möglichen Brexit-Folgen analysieren?
Wir werden uns darauf konzentrieren, jetzt unser erweitertes Mandat umzusetzen. Aber ich sehe in der nahen Zukunft, über die nächsten Jahre, eigentlich keine Notwendigkeit, dass eines unserer Instrumente Kredite an Länder, die den Marktzugang verloren haben, einsetzen zu müssen. Das ist ja gut so. Das zeigt, dass wir aus der Krise herausgekommen sind. Aber wir müssen immer vorbereitet sein, denn das wird nicht für alle Zeiten so sein. Teil einer Marktwirtschaft ist auch, dass es ab und zu Krisen gibt, auch wenn wir alles versuchen, das zu vermeiden, Krisen klein zu halten. Aber es ist gut, immer vorbereitet zu sein.
Der ESM finanziert sich auf dem internationalen Kapitalmarkt. Macht es der Brexit nun für Sie vielleicht teurer, weil Sie mit einer Art Unsicherheitsaufschlag rechnen müssen?
Nein, die Unsicherheit ist ja da seit der Abstimmung in Großbritannien. Und wir haben da keine negativen Auswirkungen gesehen auf unsere Spreads, unsere Zinsen. Es kann natürlich immer mal Volatilität geben an den Märkten, Schwankungen. Aber ich sehe hier keine strukturelle Verschlechterung für uns wegen des Brexits.
Kurz zusammengefasst, keine Risiken für die Eurozone.
Genau.
Herr Regling, Entglobalisierung und Protektionismus sind weiter en vogue, nicht nur in Europa, besonders in den USA. Das weltweite Wirtschaftswachstum, das verlangsamt sich auch ohne Brexit. Wie wird sich der ESM nun positionieren müssen?
Es ist richtig, die Wirtschaft verlangsamt sich. Ich würde das aber immer noch eine Normalisierung nennen. Das wird jetzt noch verschärft durch die Handelsproblematik von den USA und zwischen den USA und China und die Skepsis gegenüber der Globalisierung. Hier gibt es neue Unsicherheiten. Da mag auch der Brexit mit hereinspielen. Nicht sehr stark, aber doch ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist eine Normalisierung. Insofern ist es nicht etwas, was jetzt zu einer Krise führen sollte insgesamt, so dass ich für den ESM hier keine Aktivitäten aus dem Grunde in naher Zukunft sehe.
Nun haben die Vereinigten Staaten von Amerika wieder begonnen, mit der weltweiten Leitwährung US-Dollar Politik zu machen. Wie sehen Sie im Moment die internationale Rolle des Euro und wie wollen Sie diese stärken?
Die USA nutzen auch den US-Dollar, wie sie das schon öfter getan haben in der Vergangenheit, als sein Instrument. Und ich denke, das ist schon Grund genug, darüber nachzudenken, wie man die Rolle des Euros international stärken kann. Ich denke, mit dem Euro hat Europa sich eine Währung geschaffen, die international sehr viel stärker mitspielen kann, als das früher für einzelne Währungen möglich gewesen wäre. Der Euro kann in eine Rolle hineinwachsen, die sehr viel bedeutsamer ist. Das Ziel muss eigentlich sein, dass über die nächsten 10, 20 Jahre hinweg gesehen wir in ein sogenanntes multipolares Währungssystem hineinwachsen, wo nicht mehr eine Währung total dominierend ist, sondern vielleicht 3 oder 4 Währungen etwa gleichberechtigt im internationalen Währungs- und Finanzsystem agieren. Das ist eigentlich meine Vision über die nächsten Jahrzehnte. Und dann kann man sich fragen, was muss geschehen, damit das gelingt?
Ist die Währungsunion stabil genug? Ist der Euro, gerade 20 Jahre alt geworden, sicher genug?
Ja, der Euro ist heute auf jeden Fall sicherer als vor 10 Jahren. Stabil ist er sowieso. Wir hatten natürlich die große Krise, ausgelöst durch die globale Finanzkrise, die ja aus den USA zu uns herübergeschwappt ist. Aber dann hatten wir eben die Euro-Krise und das hat es auch so schwierig gemacht für Europa, aus dieser Krise herauszukommen. Aber als Antwort auf diese Krisen haben wir in Europa viele Dinge unternommen. Das ist gelungen und deshalb steht Europa, der Euroraum, der Euro heute sicherer da. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, aber so wie Sie die Frage gestellt haben, würde ich auf jeden Fall konstatieren, dass wir heute besser dastehen als vor 10 Jahren.
Besonders aufwendig war für den ESM Griechenland. Das Land ist seit August zurück auf dem freien Kapitalmarkt. Ist die Erholung Griechenlands tragfähig?
Wir haben ja Kredite an 5 Länder gegeben. 4 davon sind heute eindeutig Erfolgsgeschichten. Dazu gehören Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Griechenland, das 5. Land, war immer der schwierigste Fall aus einer Reihe von Gründen, weil zu Beginn der Krise Griechenland tiefergehende Probleme hatte als die anderen 4 Länder. Und letztlich ist ja Griechenland zu Beginn des Jahres 2015 6 Monate lang in eine andere Richtung marschiert, hat teilweise Reformen zurückgedreht und wollte einen neuen Weg suchen. Das hat das Land um mehrere Jahre zurückgeworfen, hat viel Geld gekostet. Griechenland hat einen hohen Schuldenstand. Der ist finanzierbar, weil über die Hälfte der Schulden liegen bei den Rettungsschirmen, haben deshalb sehr niedrige Zinsen. Das hilft natürlich stark und das für einen langen Zeitraum. Diese Zeit muss aber von der Regierung genutzt werden, um Reformen umzusetzen. Und darauf passen wir sehr genau auf, zusammen mit der Europäischen Kommission, mit der EZB. In der nächsten Woche wird es wieder eine Überwachungsmission geben. Obwohl das Programm ja zu Ende ist, Griechenland bekommt also kein neues Geld mehr. Aber es ist vereinbart, dass wir doch sehr genau hinschauen, ob die alten Reformen auch beibehalten werden, ob alte Zusagen umgesetzt werden. Alles mit der Zielrichtung, dass das Wachstum in Griechenland wieder stärker wird, das im Moment zwar positiv ist, aber nicht so stark, wie wir das eigentlich erhofft hatten.
Herr Regling, der ESM soll helfen, die Währungsunion zu vertiefen und zu stabilisieren. Wo sehen Sie nun konkret den größten Nachholbedarf, um dieses Ziel zu erreichen?
Zum einen ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, um die Währungsunion robuster zu machen, weniger krisenanfällig. Dazu gehörte auch überhaupt die Schaffung dieser Institution. Dann hat der Gipfel im Dezember Beschlüsse gefasst, wie die Währungsunion vertieft werden soll. Wir arbeiten jetzt, die Euro-Finanzminister, daran, das umzusetzen in den nächsten Monaten. Dazu gehört für den ESM vor allem, dass wir mehr Verantwortung übernehmen sollen bei zukünftigen Anpassungsprogrammen. Ich erwarte das nicht, dass das notwendig wird die nächsten paar Jahre, aber eines Tages kann es sehr gut passieren und dann soll in Zukunft der ESM gemeinsam mit der Europäischen Kommission Verantwortung übernehmen, um Anpassungsprogramme zu konzipieren, zu verhandeln und zu überwachen.
Ist das eine oder vielleicht die Lehre aus den Jahren, als 5-Euro-Länder unter dem Rettungsschirm zu finden waren?
Klar, daraus wollen wir natürlich Lehren ziehen und haben das auch. Und wir selbst machen auch unsere internen Evaluierungsberichte. Denn in einer Krise passieren natürlich auch Fehler. Wir hatten ja die größte Wirtschaftskrise seit 80 Jahren am Anfang dieses Jahrzehnts. Da muss man so schnell entscheiden und hat leider oft nicht alle die Informationen, die man gerne hätte. Von daher passieren dann Fehler, aus denen man lernen muss.
Um die Währungsunion noch wetterfester zu machen, soll der ESM bei großen Bankenpleiten Geld zur Verfügung stellen, gleichsam als letzte Instanz. Warum soll das gut sein?
Die Zuständigkeit dafür hat nicht der ESM, sondern der Bankenabwicklungsfonds. Und der Bankenabwicklungsfonds wird aufgebaut, jetzt schon seit einigen Jahren, und wird seine volle Größe Ende 2023 erreichen. Und er wird dann ungefähr eine Finanzmasse von 60 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Das wird gespeist von allen Banken und entspricht etwa 1% aller Depositen der Banken. Normalerweise wird der Bankenabwicklungsfonds genug Geld haben, aber wenn es mal wieder zu einer großen Krise kommt oder zu der Abwicklung von ein, zwei sehr großen Banken, dann wird eine zusätzliche Kreditlinie vom ESM zur Verfügung stehen. Wir geben dann den Kredit aber an den Bankenabwicklungsfonds, nicht an die Banken direkt. Der Bankenabwicklungsfonds ist dann auch für die Rückzahlung zuständig. Das wird also eine zusätzliche Aufgabe für den ESM werden, die dann eben auch beinhaltet, dass wir natürlich permanent auch die Bankenlandschaft uns anschauen müssen, um vorbereitet zu sein, wenn etwas schief geht und nicht hier überrascht werden.
Kommen soll ebenfalls ein europäischer Einlageschutz für Sparer, wenn die Institute ihre noch immer hohe Anzahl vergleichsweise an faulen Krediten abgebaut haben. Warum soll das sicherer sein als eine nationale Ausfallversicherung?
Das ist also eins der offenen Themen, wo es noch keine abschließenden Beschlüsse gibt. Aber eines Tages eine europäische Einlagensicherung einzuführen, halte ich für das gute Funktionieren der Währungsunion für durchaus sinnvoll. Denn wenn wir so etwas hätten, dann würde natürlich der Grund für einen nationalen Bankrun, wo also in einem Land, wo die Angst besteht, dass man vielleicht aus dem Euroraum austritt und dann Einlagen bei Banken, die man in Euro getätigt hat, in einer neuen nationalen Währung ausgezahlt werden, das wäre dann hinfällig. Denn dann wären bis 100.000 Euro garantiert, dass in allen Ländern des Euroraums immer die Einleger die ersten 100.000 Euro auch wirklich in Euro zurückbekommen. Und wenn das der Fall ist und glaubwürdig, und es wäre ja glaubwürdig, wenn es von allen Euro-Ländern garantiert wird, dann entfällt der Grund für so einen nationalen Bankrun. Wir haben einfach gesehen, dass in den letzten Jahren in all den 5 Ländern, in denen wir Kredite geben mussten, um aus der Krise rauszukommen, doch in erheblichem Maße die Sparer Gelder von den Banken abgezogen haben. Das hat die Banken geschwächt, hat es auch notwendig gemacht, dass in vielen Fällen Kapital an die Banken gegeben werden musste. Ich denke, das Problem würde mit einer europäischen Einlagensicherung wesentlich reduziert werden.
Einspringen will der ESM ebenso, wenn ein Euro-Staat mit einem plötzlichen wirtschaftlichen finanziellen Schock konfrontiert ist. Wird das dann ein Beistand mit oder ohne Therapie?
Letztlich wird es immer so funktionieren wie auch in der Vergangenheit. Wenn ein Land den Marktzugang verliert und sei es durch einen Schock, der vielleicht nicht in der Verantwortung der jeweiligen Regierung liegt, dann kann das Land Geld vom ESM bekommen. Wir würden uns natürlich mit der Kommission und der Eurogruppe anschauen, ob es auch nicht doch an einer falschen Politik lag und dann entsprechend die Konditionalität definieren, die mit einem ESM-Kredit verbunden ist.
Nun soll die Position des ESM gestärkt werden, sie bekommen mehr Macht, mehr Kompetenz, aber nach wie vor gibt es Kritiker, die sagen, der ESM ist eigentlich auch eine Transferunion durch die Hintertür, wenn es um die Euro-Staaten geht.
Ich denke, die Kritiker von damals haben inzwischen doch verstanden, dass wir keine Transfers zur Verfügung stellen. Die Kredite, die der ESM vergibt, schlagen sich nicht in die Budgets unserer Mitgliedstaaten nieder. Es gibt keine jährlichen Zahlungen unserer Mitgliedstaaten an den ESM, die wir weiterleiten würden, sondern wir nehmen das Geld am Markt auf. Das hilft den kreditnehmenden Ländern, weil die Zinsen wesentlich günstiger sind, als wenn sie selbst am Markt Geld aufnehmen müssten. Aber das sind eben keine Transfers. Insofern diese Furcht, die es zu Beginn gab, dass die Währungsunion zu einer Transferunion macht, sind, glaube ich, klar widerlegt worden.
Herr Regling, Sie bezeichnen sich selbst mitunter als ungebrochenen Optimisten. Warum?
Eigentlich nicht. Das tun manchmal Journalisten zu Beginn der Operation. Und ich weise dann gerne darauf hin, dass ich eigentlich mit meinen Aussagen aus den Jahren 2011 und 12 recht behalten habe, dass ich also durchaus Realist war. Aber grundsätzlich stimmt es schon, dass ich auch ein Optimist bin.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Soweit Klaus Riegling, der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, im Saldo-Gespräch mit Volker Obermeier. Sie können diese Sendung 7 Tage lang über das Ö1-Online-Angebot nachhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Astrid Petermann. Unser Wirtschaftsmagazin gibt's wieder in einer Woche.